Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Diplompsychologe und Online-Coach mit über 40 Jahren Erfahrung. Das Thema heute: Amy Winehouse, wenn Liebe zur Sucht wird. Sie hatte eine Stimme wie Rauch im Sonnenaufgang und sie sang, als hätte sie alles schon erlebt, bevor sie überhaupt gelebt hatte. Eine Frau, die die Welt eroberte, indem sie ihr Innerstes preisgab und daran zugrunde ging. Amy Winehouse war keine Skandalfigur. Sie war eine große Liebende und vielleicht genau daran scheiterte sie. In den Klängen des Schmerzes, in Tönen von Mitternachtsblau, schrieb sie ihre Seele nieder. Die Intensität war ihr ewiger Begleiter. Ihr Segen und ihr Fluch. Ob in der Liebe, der Musik, dem Schmerz, Amy kannte keine Mäßigung, keine sanfte Mitte, kein mildes Licht. Es war entweder die brennende Sonne oder die dunkelste Nacht. Dieses Lebensthema trieb sie zu künstlerischen Höhen und menschlichen Abgründen. Hinter dem markanten Kajal unter der Retrofrisur wohnte ein Kind, das nicht wusste, wie man sie schützt. Die Fassade aus Stärke und Witz war ein notdürftiger Schutzwall gegen die überwältigenden Gefühle, die in ihr tobten. Wenn sie sang, fiel die Maske und die reine, ungeschützte Amy trat hervor. Verwundbar. Echt und gerade deshalb so berührend. Ihre Kindheit, wenn Bindung nicht sicher ist. Amy kam 1983 in Nordlondon zur Welt. Ihre Kindheit war nicht katastrophal, aber instabil. Der Vater verließ die Familie, als sie 9 war, mitten in einer Zeit, in der Kinder dringend emotionale Sicherheit brauchen. Psychologische Studien zeigen, Kinder, die in dieser Phase eine Trennung erleben, haben ein signifikant erhöhtes Risiko für spätere Bindungsunsicherheiten. Viele entwickeln ein sogenanntes ambivalentes Bindungsmuster. Sie klammern sich verzweifelt an Beziehungen, aus Angst, wieder verlassen zu werden. Genau dieses Muster schien Amy in fast allen ihren Partnerschaften zu leben. Auch Forschungen von Judith Wallerstein belegen, Kinder geschiedener Eltern fühlen sich oft tief und verunsichert, was den Wert von Beziehungen betrifft. Sie schwanken zwischen extremer Sehnsucht und tiefem Misstrauen. Amy selbst sagte in Interviews, dass sie sich schon als Kind anders fühlte, melancholischer, emotionaler. Vielleicht war sie hochsensibel, vielleicht einfach nur offen, jedenfalls verletzlicher als andere. Und niemand brachte ihr bei, wie man sich schützt, ohne sich zu verhärten. Ihre Stimme war ihr Ventil, Singen als Überlebensstrategie. Sie fand früh Zuflucht in Musik, in den Stimmen von Sarah Vaughan, Dinah Washington, Ella Fitzgerald. Alte Seelen, die in ihr etwas zum Schwingen brachten. Musik wurde für Amy nicht einfach Beruf, sondern Überlebensstrategie. Ein Ort, an dem sie alles herauslassen konnte, was sonst keinen Platz hatte. In der Musiktherapie spricht man vom affektiven Ausdrucksraum, einem geschützten Bereich, in dem Emotionen nicht kontrolliert, sondern gelebt werden dürfen. Amy schuf sich diesen Raum selbst, in Lieder, die wie Tagebuchzeilen klangen. Wenn man ihr Debüt, Frank, hört, spürt man diese rohe Offenheit. Mit Back to Black wurde sie zur Legende, aber auch zur Projektionsfläche. Millionen hörten ihr zu, aber niemand hörte sie wirklich. Die Falle der Intensität. Wer zu viel fühlt, braucht einen Ausweg. Menschen, die früh lernen, dass ihre Gefühle zu viel sind, entwickeln oft destruktive Bewältigungsstrategien. Statt zu sagen, ich bin traurig, trinken sie. Statt zu weinen, schneiden sie sich ab. Statt sich zu zeigen, sabotieren sie Nähe. Die moderne Psychotraumatologie zeigt, unverarbeitete emotionale Überflutung führt häufig zu Selbstmedikation, besonders mit Alkohol oder Drogen. Amy betäubte sich nicht aus Partylaune. Sie trank und konsumierte, weil sie innerlich überflutet war von einer Welt, in der alles zu laut, zu grell, zu verletzend war. Ihre Abhängigkeit war keine Schwäche, sondern eine Notlösung. Warum manche Menschen süchtiger sind als andere? Die Suchtforschung nennt mehrere Risikofaktoren für Drogenabhängigkeit und Amy erfüllte viele davon. Familiäre Belastung in Form von emotionaler Instabilität, Scheidung, Vaterkomplex. Persönlichkeitsmerkmale wie hohe Impulsivität, emotionale Dysregulation, Hochsensibilität und fehlende Emotionsverarbeitung. Frühe Ruhm- und Erfolgsüberforderung und kulturelle Überforderung durch öffentliche Stigmatisierung. Studien wie die ACE-Studie zeigen klar, je mehr frühe emotionale Belastungen ein Mensch erlebt, desto höher die Wahrscheinlichkeit für spätere Suchterkrankungen, Depressionen und Angststörungen. Amy war also keine schwache Figur. Sie war ein Mensch, der mehr trug, als ein einzelnes Herz verkraften kann und der dafür keine Werkzeuge bekam. Beziehungen als Spiegel, wenn Liebe zur Sucht wird. Ihre Beziehung zu Blake Fildersivil wurde zur Chiffre für alles, was sie nicht heilen konnte. Die Sehnsucht nach Verschmelzung, die Angst vorm Verlassenwerden, die Idee, dass Liebe alles rettet, auch wenn sie zerstört. In der Bindungstheorie spricht man von traumabezogenem Bindungssystem. Menschen, die nie sichere Bindung erfahren haben, suchen Nähe oft dort, wo sie verletzt werden, weil das Vertraute paradoxerweise sicherer erscheint als das Gesunde. Amy klammerte, weil sie sich in der Liebe selbst vergessen musste, um sich gehalten zu fühlen. Ihre Stimme wurde ihr inneres Kind, das aussprach, was sie selbst nicht halten konnte. You go back to her and I go back to black. Ein Satz, der alles sagt. Die Öffentlichkeit förderte ihr falsches Selbst. Ruhm heilt keine Wunde. Er vergrößert sie. Amy wurde gesehen, aber nicht erkannt. Die Welt liebte ihr Bild, ihre Stimme, ihre Eskalationen. Doch kaum jemand fragte, wie es ihr ging. Die Kamera kennt keine Empathie. Und irgendwann erkannte sie sich selbst nicht mehr im Bild, sondern das andere von ihr machten. Psychologisch spricht man hier vom falschen Selbst, ein Begriff von Donald Winnicott. Eine Persönlichkeit, die sich immer mehr an der Außenwirkung orientiert und innerlich ausblutet. Auf meinem Blog habe ich einen Podcast dazu verlinkt, wie man wird, was man ist. Der unerfüllte Wunsch nach Familie. In Interviews sprach Amy über den Wunsch, Kinder zu haben. Vielleicht war es die Idee, Selbstgeborgenheit zu schenken, die sie nie bekommen hatte. Vielleicht eine leise Hoffnung auf Heilung. Vielleicht der letzte Versuch, sich selbst in einem sicheren Raum zu erleben. Doch dazu kam es nie. Der Traum von Familie blieb ungelebt. Wie vieles in ihrem Leben, das sie zu früh beendete. Der Tod als stille Metamorphose. Am 23. Juli 2011, mit 27 Jahren, starb Amy Winehouse. Und doch begann in diesem Moment ihre zweite Geschichte, die einer Frau, deren Schmerz endlich gesehen wurde. Die Medien begannen, sie zu würdigen. Ihre Fans hörten nicht mehr nur ihre Songs, sie hörten ihre Geschichte. Sie wurde Teil des Club 27, jener traurigen Ahnenreihe von Künstlern, die zu intensiv für diese Welt waren. Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain. Und doch war sie einzigartig, weil ihre Lieder nicht rebellierten, sie suchten Nähe. Und genau das machte sie so verletzlich. Auf meinem Blog finden Sie eine Doku über ihr Leben. Resümee, was wir von Amy Winehouse lernen können. Amy war nicht verrückt. Sie war offen. Nicht krank, sondern ohne Haut. Sie liebte zu stark. Sie fühlte zu tief. Sie litt zu ehrlich. Was wir von ihr lernen können? Vielleicht dies, dass Bindung das Fundament von Stabilität ist. Dass Sucht oft Schmerz in Verkleidung ist. Dass echte Gefühle riskant, aber heilsam sind. Und dass man sich nicht verlieren muss, um geliebt zu werden. Auf meinem Blog finden Sie weitere Fallberichte aus meiner Coaching-Praxis. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie ein 3-Stunden-Coaching. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an. Alle Informationen auf dem Blog. Wie haben Sie traumatische Erfahrungen verarbeitet? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.